Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du ein Feature des Fast-Track-Podcasts, in dem es um Themen aus der Notfallpflege geht. Viel Spaß beim Hören.
Frank Sterling hat behauptet, so viel wie ins Herz reinfließt, fließt auch wieder raus.
Also, du hast ja schon angekündigt, Andi, es geht um die Sauerstofftherapie. Fangen wir direkt an. Kennst du noch das Mona-Schema?
Ja, mein lieber Sebastian, ich kenne das Mona-Schema tatsächlich noch. Wir sind alt.
Ja.
Alle, die nach 1990 geboren sind, kennen das wahrscheinlich nicht mehr.
Genau, also beim Mona-Schema ging es, es war ja das Schema bei der Behandlung des ACS.
Mhm. Kriegen wir es noch zusammen? Es war Morphium.
Genau, M für Morphium.
Oxygen.
O für den Sauerstoff, womit wir eigentlich jetzt schon beim Thema sind.
Mhm.
N war Nitrate und A war Aspirin. Also einiges davon ist sicherlich noch ein bisschen relevant, aber beim Sauerstoff hat sich ja einiges geändert. Also vor ein paar Jahren war Sauerstoff noch das Allheilmittel, ist jetzt nicht mehr ganz so.
Ist nicht mehr ganz so, ja. Darüber wollen wir genau reden, warum nicht immer viel, viel hilft. Bei dem Mona-Schema war es ja so, also ich kenne das noch so, jeder mit Thoraxschmerz kriegt erstmal Sauerstoff, unabhängig von der Sättigung. Erstmal Sauerstoff.
In manchen Bereichen ist es immer noch so.
Du meinst ATLS.
Aber vielleicht.
Die undifferenzierten Chirurgen.
Wir wollen jetzt auch kein zu starkes Chirurgen-Bashing machen hier.
Nee.
Auch ihr habt eure Berechtigung. Fangen wir doch einfach mal an so mit ein paar Begriffsdefinitionen im Rahmen. Ich schmeiße dir einfach mal an den Kopf.
Mhm.
Was man immer wieder hört, sind so Sachen wie Hypoxie und Hypoxämie.
Ja, da hängen ganz viele Studierende, glaube ich, auch dran. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Hypoxie und Hypoxämie? Ist eigentlich relativ einfach. Hypoxämie ist die niedrige Sauerstoffsättigung. Also ich habe im Blut zu wenig Sauerstoff. Und die Hypoxie an sich ist nicht ganz so leicht zu messen. Es ist der Sauerstoffmangel im Gewebe.
Das, was ich da immer ganz praktisch finde, sich einzuprägen, ist die Endung Emi ist einfach immer im Blut.
Emi ist Blut, genau. Genau.
Dann kommen wir direkt zum nächsten Begriff, die Hyperkapnie.
Ja, Hyperkapnie heißt zu viel CO2 im Blut. Das heißt, sprich über 45 mm Hg im arteriellen Blut.
Kannst du es auch noch in Kilopascal sagen?
Ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube, es es sind, ich glaube, 6,5 oder sowas.
Über 6,5.
Ich meine, 6 oder 6,5.
Ich kann mir messen immer nur Millimeter Hg, deswegen ist der Wert für mich. Wie passiert eine Hyperkapnie? Also Sebastian, du als NIF-Experte, erklär mal, warum wird jemand hyperkapnisch?
Also die Hyperkapnie hat ja prinzipiell schon mal verschiedene Ursachen, aber ich sage mal, das ist so der Klassiker, wenn wir jetzt unsere COPD-PatientInnen nehmen, da ist es ja so, durch die Obstruktion haben sie primär das Problem, das CO2 abzuatmen. Durch die Obstruktion können sie die Luft nicht richtig wieder aus der Lunge herausbringen. Sie sammelt sich in unserem funktionellen Residualvolumen an, im FRC, und steigt. Also mal ganz einfach erklärt. Sicherlich kann es aber auch jetzt bei anderen Situationen auftreten, bei Atemdepressionen zum Beispiel, bedingt durch eine Opiatintoxikation oder ähnliches.
Oder Analgosedation.
Oder Analgosedation.
Oder irgendwelche neurologischen Ausfällen, oder?
Ja.
Die Art, wo die Ventilation, also eigentlich kann man ja sagen, es ist eine Ventilationsstörung, oder?
Richtig.
Störung der Atemmechanik.
Gut, aber kommen wir doch mal noch einen Schritt weiter, wie schätzen wir Ventilationsstörungen oder auch Oxygenationsstörungen klinisch ein? Wie gehst du davor, Andi?
Ja, es gibt ja, wie immer in der Klinik, gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Das allererste, was ich ja sehe, ist der Patient an sich. Was macht er für einen Eindruck? Was hat er für eine Hautfarbe? Ist er jetzt sehr blass, grau, bläulich, zyanotisch?
Ich finde immer noch, wir hatten es ja auch in der Triage-Folge damals, der erste Eindruck, den sollte man echt nicht unterschätzen. Mhm.
Und dann kann man ja versuchen, das erste Eindruck ist ja sehr subjektiv, dann kann man das ja versuchen noch zu objektivieren. Und das Erste, was ich mache, wenn jemand mir sagt, er hat Dyspnoe, dann messe ich mal die Sättigung.
Ja, und dann, welcher Parameter ist mir immer noch so wichtig?
Ja, welcher Parameter ist noch wichtig? Die Atemfrequenz.
Genau. Ich kann es nur immer wieder predigen. Die Atemfrequenz gibt uns so viel Auskunft. Vor allem eine Atemfrequenz von 30 hält man nicht lange durch und es stimmt dann einfach was nicht. Also bitte, bitte nehmt die Atemfrequenz ernst.
Natürlich.
Danke.
Das habe ich mir. Ich habe es ja täglich gehört während der Ausbildung. In jedem klinischen Unterricht. Aber die Atemfrequenz ist mir auch geblieben, natürlich.
Vielleicht soll es mir schon zu denken geben, dass wenn ich, egal was für eine Frage stelle, häufig als erstes die Antwort Atemfrequenz bekomme.
Oder Wasserelektrolyt. ja, die Atemfrequenz ist natürlich ausschlaggebend, auch wenn ich jetzt eine relativ gute Sättigung noch habe. Wenn ich jetzt eine Sättigung von 95 habe, aber Atemfrequenz von 30, dann ist es trotzdem nicht gut.
Genau, das ist ja dann, versuche ich ja schon etwas zu kompensieren oder die Patientin. Natürlich sind aber auch Herzfrequenz und Blutdruck haben ihre Berechtigung, aber wenn wir jetzt bei der Atmung bleiben, denke ich, sind auch noch Atemmuster, Atemgeräusche entscheidend, sich genauer anzuschauen, anzuhören.
Letztendlich eine Bewusstseinslage, das gehört noch so ein bisschen zum ersten Eindruck. Also ist der Patient fit und wach oder wirkt er sehr schläfrig? Oder sehr nervös, agitiert, weil er keine Luft bekommt.
Ja.
Und dann würde ich noch schauen, gibt es irgendwelche Begleitsymptome zur Dyspnoe? Gibt es noch Schmerzen, Thoraxschmerzen, Schmerzen bei der Inspiration?
Gab es ein Trauma?
Trauma, Schwindel, Hämatome. Also immer den ganzen Patienten anschauen.
Ja.
Und dann der nächste Punkt wäre dann eigentlich bei uns relativ schnell, dass wir ABGA machen.
ABGA, manche machen kapilläre BGA. Wenn jetzt keine Oxygenierungsstörung vorliegt, würde vielleicht auch eine venöse BGA reichen.
Wobei mit Dyspnoe, also Patient, der mit Atemnot kommt, ist ja eigentlich schon
Indikation für
die Indikation für ABGA, also für arterielle Blutgasanalyse, zumindest bei uns.
Was hast du noch für Indikationen?
Für eine ABGA?
Ja.
Also Verdacht auf respiratorische Insuffizienz, wie gesagt, dann wenn ich Verdacht habe auf eine metabolische Störung, die ich nicht richtig einschätzen kann, wenn der Patient allgemein im sehr schlechten Zustand ist, wenn ich das Gefühl habe, er ist kritisch krank, er könnte vielleicht einen Schock haben, habe ich natürlich mit der ABGA die aussagekräftigste, dann kann ich alles beurteilen. Ich habe gerade relativ viel schon drin, ich habe das Laktat drin, ich habe die Elektrolyte, ich habe ein HB, ich habe Sauerstoff,
CO2. Also ich habe quasi neben den eigentlichen ABGA-Werten auch noch einen großen Bonus, dass ich die anderen parallel habe.
Genau, ich habe die Metabolik auch noch ein bisschen drin. Oder ich habe einen Patienten, der aufgrund seiner Vorerkrankungen schon ein Hyperkapnie-Risiko hat. Zum Beispiel jetzt so der klassische COPD-Patient,
ja,
der exazerbiert ist. Und macht sicher auch eine ABGA Sinn.
Und es macht auch ein bisschen Spaß.
Die Arterie stechen. Ja, wenn es klappt.
Das soll natürlich an dieser Stelle, bitte sei kurz erwähnt, das ist keine Indikation.
Weil ich es gern mache.
Aber man hat ja wirklich relativ schnell, relativ aussagekräftige Ergebnisse. Wobei ich glaube, ich finde trotz allem, dass wir in unserem Alltag die Klinik deuten können müssen.
Ja, natürlich. Ja.
Das,
aber manchmal, auch wenn ich jetzt ABGA, kann ich natürlich auch nehmen, um jetzt zum Beispiel Hyperventilation zu beweisen. Wenn es ein Patient sehr schnell atmet, aber sehr gute Sättigung hat, kann ich durch die ABGA schauen, ist es wirkliche Hyperventilation? Also ist CO2 sehr niedrig, O2 hoch? Oder habe ich aus irgendeinem Grund vielleicht eine metabolische Azidose und versuche das abzuatmen? Zum Beispiel jetzt bei der Ketoazidose.
Aber könnte ich das nicht auch mit einer venösen machen?
Ja.
Ne? Also das reicht mir ja eigentlich richtig, der pH.
Ja.
Das stimmt. Aber es kann ja auch, ja gut, ich kann jetzt gut, wenn ich gute Sättigung habe, dann habe ich höchstwahrscheinlich auch kein gutes PaO2.
Ja. Bei uns, vielleicht auch wieder ein bisschen hausabhängig, bei uns ist so der Standard, dann ABGA gleich zu machen.
Ja, aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Verdacht auf eine Hyperventilation haben, dass man nicht direkt von einer dass wir jetzt nicht von einer psychogenen Hyperventilation ausgehen, weil sehr häufig halt wirklich eine metabolische Azidose dahinter steckt, zum Beispiel im Rahmen einer Ketoazidose, und das Ganze dann einfach ein Kompensationsmechanismus ist. Und wenn wir dann die Hyperventilation versuchen zu reduzieren, sei es durch eine Tüte, sei es medikamentös oder sonst was, zerstören wir den Kompensationsmechanismus und bringen die PatientInnen doch deutlich in Gefahr.
Ja, was leider auch hin und wieder passiert.
Ja.
Weil es gerade meistens dann auch die Patienten, die hyperventilieren oder die aufgrund von der Metabolik hyperventilieren, ja auch sehr ängstlich sind und Dyspnoe angeben, eigentlich von der Klinik so ähnlich sind wie eine psychogene Hyperventilation. Also schwierig zu unterscheiden.
Ja, ja. Das ist tatsächlich der Fall. Also kleiner Tipp, Vorsicht an dieser Stelle.
Ja. Soll schon passiert sein, das Rückatmen bei der Ketoazidose.
Lass uns mal auf die Applikationsformen von Sauerstoff kurz eingehen. Ich glaube, wir kennen alle so die klassische Nasenbrille. Was ich mittlerweile kaum noch sehe, du darfst mich da aber auch gerne korrigieren, sind diese einlöchrigen Nasensonden, also mit diesem Schaumstoffnöppel vorne dran, die man dann in ein Nasenloch gesteckt hat.
Die dann immer so ein bisschen schmuddrig werden.
Ein bisschen schmuddrig werden und bei der ersten Bewegung rausrutschen.
Ja, sehe ich. Also gibt es bei uns gar nicht, bei uns gibt es nur Nasenbrillen. Finde ich auch besser als die Nasensonde, weil wenn ich die Nasensonde, wenn dieses Nasenloch dann ein bisschen verstopft ist, dann bringt mir es ja gar nichts. Da habe ich mit zwei immer ein bisschen Vorteil.
Nasenbrille, aber jetzt von der Menge her, denke ich, wenn man jetzt ganz normalen Sauerstoff nimmt, sollte man nicht über 6 Liter gehen. Das wird schon echt unangenehm.
Ja, ich glaube, 6 Liter ist so die Grenze, weil es ist unangenehm, es trocknet ja auch die Schleimhäute dann aus, wenn man mehr gibt. Also mir gehen maximal 6 Liter. Das ist auch ein bisschen eingeschränkt, die Nasenbrille, wenn die Nase wirklich verstopft ist, funktioniert es nicht. Oder wenn jetzt jemand nur durch den Mund atmet, bringt mir die Nasenbrille natürlich auch nicht viel.
An der Stelle noch ganz kurz die Schleimhäute trocknen ein. Wir haben ja da im Vorfeld uns auch nochmal die AWMF-Leitlinien angeschaut. Da stand drin, dass bei kurzzeitiger Gabe oder auch bei der niedrigen Sauerstoffgabe nicht mehr befeuchtet werden muss. Hast du es auch? Bist du da auch drüber gestolpert?
Ja, wir haben es halt durchgelesen als Vorbereitung. Ja. Aber deswegen denke ich halt die 6 Liter maximal.
Befeuchtet ihr noch?
Ja. Wir befeuchten noch.
Könnte man vielleicht Geld sparen.
Du Kapitalist.
Das ist echt eine harte Beleidigung.
Was haben wir sonst noch? Es gibt, wenn die Nasenbrille nicht reicht, wenn ich jetzt mehr als 6 Liter will, hat man eine Maske, oder?
Ja, 2 verschiedene. Einmal mit und einmal ohne Reservoir. Jetzt gerade in der Notaufnahme wird ja häufig die Maske mit Reservoir verwendet. Aber da gibt es auch jetzt wieder, wenn ich jetzt nicht genug Flow habe, ist im Prinzip wieder ein Risiko der Hyperkapnie.
Wie viel Flow brauche ich denn für eine Maske mit Reservoir?
Ja, ich denke, 10-12 Liter sollten es da schon mindestens sein.
Ja.
Und denkt daran, dass ihr den Reservoirbeutel vorher einmal so ein bisschen entfaltet und volllaufen lasst.
Ja, das ist sowas, was ich manchmal sehe, dass er nicht entfaltet ist, ist dann schwierig. Dann bringt es irgendwie gar nichts, das Reservoir.
Als nächstes kommen wir dann schon... ich wollte jetzt nicht unterbrechen, entschuldige.
Wir haben jetzt die Vorteile von der Maske, aber gibt es auch Nachteile?
Okay. Ja, wie gesagt, über die Hyperkapnie haben wir schon ganz kurz gesprochen, aber das andere ist natürlich, wenn der Patient, die Patientin plötzlich erbrechen muss, ist so eine Maske auch von Nachteil. Wobei jetzt die Masken ja wirklich an so ganz leichten Gummibändern hängen, die sind sehr, sehr schnell entfernt, aber ein gewisses Restrisiko bleibt. Ich glaube, das ist nochmal ein größeres Thema, wenn wir jetzt weiter unten auch noch die NIF-Therapie erwähnen.
Gut, darfst gleich zu deinem NIF weitergehen, aber vorher würde ich noch das Highflow anschauen.
Auch eine tolle Sache. Ne? Mhm. Also beim Highflow ist es ja wirklich so, falls du dich erinnerst, auch wenn man ja die erste Podcast-Folge meistens selber ziemlich schlecht findet, die man so
aufnimmt. Ich würde sie gerne löschen und nochmal frisch aufnehmen, dann sie furchtbar.
Aber da haben wir über Highflow schon gesprochen. Prinzipiell ist es ja beim Highflow, wie der Name schon sagt, dass wir da auch dann einen Flow erzeugen können, jetzt nicht mehr von 10, 15 Liter Maximum, sondern die Geräte gehen da, manche gehen bis 40 Liter, andere bis 80 oder sogar 100 Liter. Mhm. Flow, da ist schon wahnsinnig viel. Ne? Also da kann man schon einiges an Luft bewegen.
Warum so viel? Was bringt mir das, wenn ich so viel da reinpumpe?
Naja, es ist ja, ich nehme jetzt die High Flow nehme ich ja jetzt nicht, um mal irgendwie die Sättigung von 90 auf 92 zu bringen, sondern schon bei massiven Oxygenierungsstörungen. Ich kann neben dem hohen Flow, kann ich jetzt auch das FiO2 auf nahezu 100% hoch regeln. An dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, was wir auch auf alle Fälle brauchen. In diesem Fall ist eine Erwärmung, also und natürlich die Befeuchtung. Also mit erwärmtem Wasser befeuchten wir das Ganze. Sollte nach Möglichkeit auch mindestens 35 Grad haben.
Sonst habe ich das Risiko von einer Bronchokonstriktion, oder?
Ja, genau. Bronchospasmus ist dann bei zu kaltem Flow das Problem. Aber wie gesagt, damit kann man gut oxygenieren. Da gibt es auch ganz klaren Vorteil zur Low-Flow-Sauerstoff-Therapie. Aber auch gerade durch den Flow habe ich eine gute Totraumauswaschung. Also der Totraum, in dem sich ja dann auch zum Beispiel viel CO2 ansammelt, kann viel besser oxygeniert werden, kann ausgewaschen werden. Gerade bei dem hohen Flow mit offenem Mund ist eine gute Auswaschung möglich. Später wäre es dann besser, wenn die Patienten den Mund schließen können, um dann eine gute Oxygenierung hinzubekommen. Mhm. Mal so ganz grob. Aber ich glaube, damit kann man schon einiges erreichen. Und dadurch, dass wir das ja auch mit einer Nasenbrille machen, High Flow, Optiflow oder wie die ganzen Sachen auch immer heißen, ist es für die PatientInnen auch noch recht erträglich.
Also jetzt im Verhältnis zum NIF, oder wo doch mehr einschränkend ist.
Ja, und ich finde jetzt auch High Flow fast angenehmer, als wenn ich jetzt so eine Maske mit Reservoir bei 10, 15 Litern auf dem Gesicht habe. Also ich finde, ich habe im Highflow noch tatsächlich ein bisschen mehr Freiheiten.
Mhm. Mhm. Ja, klar, ich kann besser sprechen, kann besser atmen. Kann auch was trinken zum Beispiel, wenn ich das darf.
Ja, ich frage mich immer noch, noch nie ausprobiert, was wäre, wenn ich Kirschkern weitspucken mit Highflow mache?
Das sollte man mal einen Praxistest machen. Ja. Wie weit ohne und wie weit mit Highflow, mit 100 Litern.
Falls jemand von euch bereits Erfahrung in diesem Bereich hat, lasst es uns wissen.
Gut, wenn jetzt Highflow auch nicht reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Piep brauche, den ich bei Highflow ja sehr eingeschränkt habe.
Genau, bei Piep sagt man ja, glaube ich, irgendwas 0,7, 0,8 Piep pro 10 Liter etwa. Mhm. Ist jetzt nicht so die Welt. Wenn ich jetzt einen höheren Piep brauche, dann
ihr wisst das. Deinem Lieblingsthema, oder? Beim NIF. Bei der nicht-invasiven Ventilation.
Ehrlich, das ist durch die dicht aufsitzende Maske habe ich da natürlich Möglichkeiten, wirklich auch einen Piep zu generieren. Ich kann ein hundertprozentiges FiO2 generieren. Gerade beim kardialen Lungenödem gibt es da ja eine super Studienlage, dass es sehr, sehr effektiv ist. Aber ich kann halt den PatientInnen auch helfen, besser zu ventilieren und CO2 abzuatmen, indem ich die Atmung mit einer Druckunterstützung erleichtere.
Da kommen wir jetzt ja eigentlich zu dem Grund, warum wir überhaupt über Sauerstofftherapie reden, warum wir darauf aufmerksam machen wollen, weil der Sauerstoff im Prinzip ein Medikament ist, mit dem man auch vorsichtig umgehen sollte und nicht ganz so leichtfertig wie Mona, ich gebe einfach mal viel Sauerstoff.
Das ist richtig, aber lass uns auch ganz kurz, bevor wir zu diesem Thema kommen, für unsere Freunde von der Anästhesie zumindest die Intubation als Ultima Ratio Methode noch erwähnen.
Wenn alles nichts hilft, dann schiebe ich einen Schlauch rein.
Genau. Also lieber Anästhesie, wir möchten euch nicht die Berechtigung absprechen.
Klar gibt es ja Intubation noch, ja. Wenn alles sonst versagt. Oder wenn die Atemwege nicht gesichert sind, ist natürlich klar. Muss ich intubieren.
Genau, aber Entschuldigung, ich habe dich da unterbrochen. Du hast gesagt, Sauerstofftherapie nicht mehr wahllos.
Genau, wo ich drauf raus wollte, wenn du schon FiO2 von 100% sagst, dann könnte ich ja sagen, eigentlich, ich mache einen Patienten mit Dyspnoe, ich gebe ihm Highflow, mache 100% FiO, Patient hat wieder 100% Sättigung und alles ist gut.
Viel hilft viel.
Genau.
Scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Du hast dich damit auch ein bisschen näher beschäftigt in der letzten Zeit.
Ja, und zwar mit der AWMF-Leitlinie zur Sauerstoff in der Akuttherapie, an der orientieren wir uns. Und was gibt so ein bisschen einen Wechsel, dass man nicht mehr denkt, viel hilft viel und ich mag immer eine 100% Sättigung und dann bin ich zufrieden. Das hat sich ein bisschen geändert.
Magst du uns aufklären, was sich geändert hat? Was haben wir für Zielwerte oder warum ist das überhaupt ein Problem?
Also fangen wir vielleicht mal mit den Zielwerten an. Die Leitlinie unterscheidet da zwischen Patienten mit oder ohne Hyperkapnie-Risiko. Das haben wir ja vorhin schon kurz besprochen, das Hyperkapnie-Risiko. Und Patient ohne Hyperkapnie-Risiko, das sagt man inzwischen, man sollte Sättigung von 92 bis 96 anstreben. Also man muss nicht auf 100 gehen oder sollte eigentlich gar nicht mehr auf 100% gehen. Ein Patient mit Hyperkapnie-Risiko, jetzt zum Beispiel COPD oder irgendwelche neuromuskulären Erkrankungen, ist noch ein bisschen niedriger, das sagt man 88 bis 92%.
Das mit den 88 bis 92%, das gibt es glaube ich schon eine Weile. Und im Rahmen jetzt des Nicht-Hyperkapnie-Risikos, ja, es hat sich immer so ein bisschen was angedeutet in den letzten Jahren. Ich glaube, die Leitlinie ist ja jetzt auch von 2021, also nicht ganz, ganz neu. Aber so höchste Zeit, dass sie endlich mal aufgreifen.
Ja.
Ich habe auch trotzdem das Gefühl, dass es so richtig in der Praxis noch nicht überall angekommen ist.
Ja, ich sehe das eigentlich häufig, dass man froh ist oder dass viele froh sind, wenn der Patient 100% hat, dann sind sie auf der sicheren Seite. Und ich glaube, da muss man ein bisschen umdenken, dass es nicht die 100% sein müssen.
An der Stelle ganz kurz, die European Society of Cardiology hat 2023 zum ACS da ja auch eine neue Richtlinie oder rausgegeben. Wie hoch soll da?
Die gehen sogar noch ein bisschen weiter. Das war der Grund, warum wir überhaupt über Sauerstoff reden. Die sagen 90% mittlerweile. Also ein Patient mit einem akuten Thoraxschmerz, mit Verdacht auf ein akutes Coronarsyndrom, sollte ich mich mit 90% Sättigung zufrieden geben.
An dieser Stelle nur mal ganz kurz erwähnt, wir müssen das natürlich jetzt nicht drosseln. Also wenn Sie jetzt 94 haben...
Rückatmen. Also ja, das Ziel ist eigentlich, unter 90% SpO2 sollte ich Sauerstoff geben und nicht vorher.
Widerspricht das für dich der AWMF-Leitlinie, die 92 bis 96 sagen, oder findest du, das passt zusammen?
Das widerspricht schon ein wenig. Aber es ist in sich schlüssig, weil man ja anscheinend festgestellt hat, dass gerade beim ACS, dass eine Hyperoxämie, also zu viel Sauerstoff im Blut, zur Vasokonstriktion der Koronarien führen kann. Und das ist eigentlich genau das, was ich nicht will
beim ACS. Also, spannend. Ich bin auch jetzt mal sehr gespannt. Die AWMF-Leitlinie soll ja dieses Jahr, also die Sauerstofftherapie soll dieses Jahr überarbeitet werden wieder. wir werden drauf schauen, sobald sie veröffentlicht ist.
Wenn es was Neues gibt, werden wir sicher wieder informieren, ja.
Gibt es denn andere Komplikationen jetzt bei der Hyperoxämie, außer die Vasokonstruktion der Koronargefäße?
Ja, gibt es tatsächlich. Also, was man noch gesehen hat in Studien, die auch da veröffentlicht sind, dass es offenbar erhöhte Mortalität gibt bei zu viel Sauerstoff. Jetzt auch bei Intensivpatienten in längerfristig. Ich glaube, im Notfallsetting ist es alles nicht so dramatisch. Wir machen ja das nicht langfristig über Tage, sondern nur in einem akuten Notfall. Aber man kann Patienten tatsächlich auch schaden damit, dass die Mortalität erhöht. Außerdem kann es zu Resorptionsatelektasen führen, so die längerfristige hochdosierte Sauerstofftherapie.
Kannst du kurz erklären, was genau Resorptionsatelektasen sind?
Ja, das kann ich. Die normale Atemluft, die wir einatmen, steht jetzt zum großen Teil aus Stickstoff. Und wenn ich den Stickstoff jetzt durch 100% Sauerstoff ersetze, Stickstoff wird ja nicht resorbiert ins Blut, in den Bronchien oder in den Alveolen. Wenn ich jetzt aber nur Sauerstoff in den Alveolen habe, dann ist es möglich, alles zu resorbieren und dann kann die Alveole kollabieren dadurch. Also die Alveole fällt praktisch zusammen, bildet Atelektasen und ist dann nicht mehr belüftet.
Interessant. Das war mir so tatsächlich nicht bewusst.
Konnte ich dir doch tatsächlich auch noch was erklären.
Ja, ja. Aber es leuchtet ein.
Ja, das klingt logisch, oder?
Um es jetzt noch ein bisschen, also du scheinst hier quasi hier der neue Chemie-Crack geworden zu sein.
Oh Gott, nein. Nein, ich habe Chemie abgewählt.
Wie sieht's aus? Durch die hochdosierte Sauerstoffgabe werden ja irgendwie auch freie Radikale freigesetzt. Klingt total spannend. Was heißt das jetzt?
Klingt sehr chemisch. Ne? Ich bin ganz sicher nicht der Chemie oder Physik weg. Was ich weiß, ist, dass freie Radikale Moleküle sind, die ein ungepaartes Elektron haben in der äußeren Elektronenschale.
Ah ja, das erklärt's. Ich glaube, wir müssen gar nicht weiter ins Detail gehen.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, was man verstehen muss, ist, dass es freie Radikale geben kann durch den Sauerstoff, durch ein hohes Sauerstoffangebot. Und das führt zu Stress im Lungengewebe und das kann zu Entzündungsreaktionen führen. Ich glaube, das reicht, wenn man das so.
Ja.
Wir haben ja keinen Biochemie-Podcast.
Nein, das würde uns wahrscheinlich an den Rand des Wahnsinns treiben.
Nee, bleiben wir bei der Praxis.
Aber ich glaube, an dieser Stelle kleines Zwischenfazit. Das Problem, das wir berücksichtigen müssen, ist eben nicht nur die Hypoxämie, sondern wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir keine Hyperxämie verursachen.
Genau, das war der Grund, warum ich mich jetzt eher oder mehr damit beschäftigt habe, weil das, glaube ich, oft unterschätzt wird, die Hyperoxämie.
Genau, ich habe Hyperxämie gesagt. Ne? Also,
richtig.
Es liegt vielleicht an zu viel Asterix letzter Zeit. Hyperxämie.
Hyperx. Hyperx und Hyporix.
Also natürlich Hyperoxämie. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch ein paar Indikationen, in denen eine Hyperoxämie erwünscht ist.
Mhm, richtig, gibt es natürlich auch. Weniger, aber gibt's. Eine davon haben wir auch schon im Podcast erwähnt, das wäre zum Beispiel die Kohlenmonoxidvergiftung.
Genau.
Die CO-Intoxikation.
Die ist, Entschuldigung, ganz gut auch wieder zu niffen.
Mhm.
Also Niff-Therapie, Niff-Therapie absolut geeignet, aber sicherlich auch High-Flow.
Auf jeden Fall hochdosiert Sauerstoff. Wenn beides nicht vorhanden ist, dann halt über Maske erstmal.
Ja.
Hochdosiert 100%, wenn möglich.
Dann der Clusterkopfschmerz.
Mhm.
Da ist ja nachweislich hochdosiert Sauerstoff die Therapie der Wahl.
Das wirksam, ich glaube, das Einzige, das wirkt. Ja. Schmerzmittel wirken ja nicht wirklich.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da Studien dazu gibt, aber vielleicht, falls jemand da irgendwas gehört hat, gerne melden. Gibt es da Versuche mit Highflow zum Beispiel? Oder ist man da wirklich jetzt, dass man so bei den 10, 12 Litern Maske mit Reservoir bleibt?
Ich weiß, ich kenne jetzt auch keine Studien dazu, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Maske reicht, weil die Praxis zeigt ja, dass es sehr schnell eigentlich gut hilft.
Ja.
Dann brauche ich nicht den Aufwand von Highflow.
Ist sicherlich auch noch wirklich eine Kostenfrage. Ne?
Ja. Also.
Es kommt wieder der Kapitalist. Der Kapitalist kommt wieder durch.
Studierst du nebenher BWL, oder? Um
Gottes Willen.
Vor allem bist du mir was.
Genau, wir werden demnächst ein Wirtschaftspodcast.
Was gibt's noch? Präoxygenierung wäre noch ein Thema, finde ich.
Ja.
Und wenn ich jetzt eine Analgosedation zum Beispiel anfange, dann hätte ich schon gerne eine sehr gute Sättigung
zum Einstieg. Oder auch eben, wenn absehbar ist, dass man intubieren muss.
Genau, vor Intubation wird ja auch mit 100% FIO normalerweise.
Genau. Gut, ich glaube, das war jetzt so unser kleiner, schneller Ritt zum neuen Jahr durch die Sauerstofftherapie basierend auf der AWMF-Leitlinie.
Mhm. Kleines, feines Thema. Es ist nur wieder so eine Basic-Folge, aber ich finde, es lohnt sich, drüber nachzudenken und sich bewusster zu machen, was wir eigentlich tun. Also, das ist auch ein sehr pflegerisches Thema, oder? Sauerstoff. Wir sind die Ersten am Patienten meistens, wenn die starten mit Sauerstoff oder eben nicht.
Und man kann es eigentlich ganz grob zusammenfassen mit dem Satz, viel hilft nicht immer viel.
Genau, das war das Wort zum Sonntag. Dann können wir jetzt abschließen.
Dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Zeit. Vergesst nicht, uns zu bewerten.
Genau, und hasta luego. Für alle bolivianischen...
Hasta siempre. Hasta la Vittoria siempre.
Oh nein, du wolltest nicht politisch werden.
Stimmt, und außerdem habe ich ja gerade zum Kapitalisten geschafft. Mhm.
Das widerspricht dem Hasta la Vittoria.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle jetzt einfach Schluss machen.
Tschüss. Mach's gut, bis bald und zum Schluss kommt jetzt noch der Witz.
Als Chuck Norris neugeboren war, fuhr er seine Mutter vom Krankenhaus nach Hause.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.